Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 von Pile of Fame oder könnte man sagen Season 2, Episode 1? Wir werden uns nicht in Details ergehen an dieser Stelle, sondern einfach wie gewohnt weitermachen. Ich begrüße dazu recht herzlich Mitspieler Rainer Siegel.
Hallo Markus, ja, es ist wirklich Staffel 2 quasi, oder kann man sagen jetzt ein bisschen?
Ja, wir hatten also das GameSpot-Universum hat uns die ersten 6 Folgen erstmal in Auftrag gegeben. Da war so, ja, gucken wir mal, wie es so läuft. Niemand hat uns mit Tomaten beworfen oder nicht allzu viele Leute hat uns mit Tomaten oder Eiern beworfen und deswegen dürfen wir weitermachen und machen das jetzt auch. Es gab auch, das kann ich vielleicht gleich am Anfang sagen, wir haben in der letzten Folge gefragt, was wir denn oder was euch so interessieren würde. Vielen Dank an Markus. Nein, ich bin es nicht selber, er wird mit K geschrieben, der uns quasi gut Material für die nächsten 2 bis 3 Staffeln geliefert hat.
Wir arbeiten das jetzt ab.
Und genau, naja, also wir werden uns möglicherweise nicht im kleinsten Detail ran, aber andererseits ist schon eines der Spiele, das sich Markus gewünscht hatte, heute auf der Liste bei den Spielen, über die wir heute reden wollen.
Und das Dienst am Kunden, ne?
Das ist Dienst am Kunden und das Thema der heutigen Sendung ist Zeichentrick.
Genau, ein wunderbares Thema eigentlich. Dafür ist man nie zu alt.
Ich habe mich aber gerade gefragt zu sagen, sagt man das bei euch auch? Sagt man auch Zeichentrick?
Ja.
Zu 2D-Animationsfilmen, wie man wahrscheinlich in moderner Sprache sagen würde.
Natürlich, du magst es nicht glauben, doch es ist grundlegend nicht so, dass hier alles vollständig anders ist, nur ein bisschen.
Das ist ja auch manchmal so eine Ost-West-Sache. Ich werde ja mal komisch angeguckt, wenn ich, jetzt muss ich überlegen, wenn ich Plaste sage.
Das heißt Plastik. Es gibt Ost-West und da, wo ich herkomme, ist Jenseits.
Das ist Jenseits von Gut und das heißt, na egal. Also, wir haben 2 Spiele mitgebracht. Die Spiele haben die Gemeinsamkeit, dass sie aussehen wie ein Animationsfilm. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das eine Spiel steht auch auf der Liste von dem Markus, der uns im Forum seine lange Liste geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Und das heißt Forgotten Anne.
Ja, genau. Und ich arbeite ja nebenbei auch noch in der Zeitschriftenproduktion, wo ich mich mit dem geschriebenen Wort nicht als Schöpfer, sondern als böser Ausbesserer verdinge. Und da habe ich immer die größte Freude an Wortschöpfungen wie Forgotten in Forgotten N, weil Forgotten schreibt man nicht wie der richtige normale Mensch, so wie vergessen, Forgotten, sondern Forgotten mit einem O hinten. Und ich muss sagen, ich habe das Spiel jetzt wirklich einige Stunden gespielt und ich habe keine Ahnung, was das soll nach wie vor. Also warum es Forgotten N heißt und nicht Forgotten N.
Ich sag dir gleich, warum das so heißt. Das andere Spiel ist Jotun. Es heißt mittlerweile Jotun Valhalla Edition, wenn man es sich holt. Was nur heißt, dass es da dann New Game Plus ist. Und das ist, da kann man nichts über den Namen sagen, außer dass man im Namen schon hören kann, dass es nordisch ist. Wie fangen wir denn an? Oder möchtest du anfangen, Herr Siegel?
Ja, ich kann gern anfangen. Also schon die alten Römer. Nein, ganz so weit gehe ich nicht zurück. Aber mir ist aufgefallen, dass eigentlich ja der Wunsch, einen Zeichentrickfilm zu spielen, der ist wirklich schon wahnsinnig alt. Kennst du Dragon's Lair noch?
Ja.
Dragon's Lair, das war ein Spielautomat, sogar wenn ich mich recht erinnere. Und das war eben ein Zeichentrickfilm zum Spielen. Das war natürlich nicht vergleichbar mit den Spielen, die wir heute vorstellen, sondern da war es ja wirklich so, für die, die es nicht kennen und damals noch gar nicht auf der Welt waren, das waren wirklich Zeichentricksequenzen und man musste in strategisch günstigen Momenten den richtigen Knopf drücken. Also Quicktime-Event, die Arcade-Machine quasi, nur mit Zeichentrick-Filmgrafik und so. Das gab es später dann auch für Heimcomputer und auf Laserdisc sogar, wenn ich mich erinnere.
Ich wollte gerade sagen, also Dragon's Lair ist für mich unweigerlich verbunden mit der Gestalt der Laserdisc. Und der Tatsache, dass das damals unfassbar teure Systeme waren. Absolut. Und das ein unfassbar schlechtes, weil sehr, sehr, sehr schweres, fast schon unschaffbares Spiel war. Was
absolut.
Es gibt eigentlich nichts anderes zu tun, als ab und zu mal einen Knopf zu drücken, schon auch ein Kunststück ist.
Aber bei mir ist hängen geblieben dadurch eben, dass es wirklich eine wahnsinnige, natürlich ist das absolut subjektiv und vor allem der Zeit von, keine Ahnung, 1988 geschuldet oder so, oder 90, dass es eben ein Wahnsinnsaufwand ist, tatsächlich ein Zeichentrickfilm zum Spielen zu machen. Also dieses Vorurteil hatte ich immer im Hinterkopf und ich glaube, es stimmt nach wie vor ein bisschen. Also man kann natürlich jetzt, die Möglichkeiten sind natürlich groß, aber ein fantastisch aussehender Animationsfilm, wie jetzt zum Beispiel die ganz berühmten Studio Ghibli-Filme zum Beispiel, die sind nach wie vor wahnsinnig schwer zu machen, weil Zeichentrickfilme, nämlich von Hand gezeichnet, die dann auch so aussehen, wie Dragon's Lair aussehen wollte, das ist immer noch Handarbeit eigentlich. Und das sieht man bei unseren Spielen ja auch ein bisschen.
Also ich würde jetzt technisch nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, weil ich glaube, da passiert schon sehr viel auch mittlerweile.
Ja, aber damit sie so gut aussehen, braucht es nach wie vor sehr viel Handarbeit und sehr viel Erfahrung.
Aber ich glaube nicht, dass es sozusagen eine technische Herausforderung ist, ein Computerspiel zu machen, weil gerade in Animationen würde ich unterstellen, da passieren schon auch ein paar Sachen. Was ich mich viel mehr frage ist, auch weil du gerade Ghibli gesagt hast, es gibt natürlich gerade Zeichentrickfilme haben ja aus einem unerfindlichen Grund das Potenzial, fast noch immersiver zu sein als Realfilme. Und der Wunsch, das zu spielen, ist natürlich immer auch der Wunsch, mit dem eigenen Selbst in diese Welt hineinzutauchen. Und ich frage mich aber, ob das nicht von Anfang an sowas ist, was zum Scheitern verurteilt ist. Also wo es eigentlich nur schlimmer werden kann. Also ja, man möchte gerne durchs wandernde Schloss gehen, aber ist das denn letztlich wirklich eine gute Idee?
Ich glaube, das Problem dran ist tatsächlich eben der Unterschied zwischen Spielen und Film konkret, nämlich klar, Interaktivität ist der Unterschied, und wenn man eben ein Videospiel spielt und da diese auch noch so gut animierte Figur steuert, dann ist das automatisch mit ganz viel Wiederholung verbunden. Also man sieht ja eine Laufanimation von einer Figur, die man steuert, wahrscheinlich im Vergleich 1000-mal so oft, als wenn man jetzt auch noch den langwierigsten Studio Ghibli-Film sich ansieht, weil in einem Film ist natürlich alles ökonomisch, da wiederholt sich meistens so gut wie nichts, und wenn es sich wiederholt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das sogar anders zu animieren. Das ist bei Videospielen ja eben ganz anders, weil da hat man eben Stunden, die man läuft, Stunden, die man springt. Das heißt, man sieht das einfach ganz, 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 ganz.
Ich weiß nicht, ob du jetzt schon zu dem Spiel vorweggreifst, aber das finde ich wiederum, das wäre nicht mein erstes Bedenken gewesen, weil das ja ersetzt werden kann durch die Tatsache, dass man etwas tut. Ich frage mich nur, ob die Immersion, die du in einem Film drin hast, die reißt ja zwangsweise auf, und ob sich da das irgendwie als sinnvoll herausstellen kann. Und das genau ist eine Frage, die ich an Forgotten Anne habe, weil ich das Spiel damals und auch heute wieder in Vorbereitung auf die Sendung gesehen habe und gedacht habe, ja, das ist doch dieses Ding, das sieht auch wirklich so aus wie eine aufgepimpte Version von Studio Ghibli-Film. Das will man doch.
Ja, man will's. Also ich versuche es mal ganz kurz vorzustellen und zu erklären. Forgotten Anne ist ein Action-Adventure. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Aspekten ein bisschen schon, mit Rätselaspekten und mit einem ganz, ganz, ganz riesigen erzählenden Aspekt. Es wurde von einem kleinen dänischen Kopenhagener Studio gemacht, und zwar mit einer relativ mit einer Förderung des dänischen Filminstituts sogar, interessanterweise. Das ist so ein erwachsen gewordenes Studentenprojekt, das 2015 schon finanziert wurde und 2018 dann erschienen ist. In dem Spiel spielt man Anne. Und Anne ist in einer Paralleldimension von Anfang an. Und da kommt jetzt das mit dem Forgotten und mit den Forgotlings und mit der ganzen Vergessenheit ins Spiel. Das ist eine Paralleldimension, in der alle Dinge landen, die in der Menschenwelt irgendwo verloren gehen und vergessen wurden. Und das beginnt ganz witzig mit einem einzelnen Socken. Also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht über die einzelnen Socken reden, die bei jedem herumliegen.
Ich wollte gerade sagen, also dafür, dass es darum geht, gibt es da erstaunlich wenige Kugelschreiber und Feuerzeuge, finde ich.
Das stimmt. Aber jedenfalls, ich finde, der einzelne Socken, der ist wirklich das perfekte Bild, um das Konzept zu erklären eigentlich. Das heißt, man hat hier einfach eine Welt, in der Dinge auftauchen, die in der realen Welt verschwinden, und in dieser Welt der Forgottlings, also der Vergessenen, da haben diese Dinge alle eine eigene Seele. Das heißt, die bewegen sich und die laufen herum, so wie bei Disney, bei Schöne und das Biest, die ganzen belebten Gegenstände singen und tanzen. So ist es bei Forgotten Anne. Außer Anne selbst, die ist ein Mensch, gibt's noch den Meister Bonku. Das ist ein alter Sack mit langem Rauschebart. Das wäre was für dich. Markus fühlt sich angesprochen. Und die beiden sind die einzigen Menschen scheinbar. Und die herrschen über diese Welt. Meister Bonku ist quasi der Chef, und Forgotten Anne, das erfährt man recht schnell, ist sein Enforcer. Das heißt, das ist die Hüterin dieser Welt. Die ist quasi so eine Mischung aus Polizei und Überwachungsmeisterin. Und eben die ist die Frau fürs Handfeste ein bisschen. Nicht, dass es so brutal zugehen würde in dieser Welt. Aber ich komme gerade dazu,
also, Richter. Bitte.
Es gibt Terroristen. Es gibt Terroristen in dieser Welt.
Nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht.
Das meinst du nicht.
Du fängst das Spiel an zu spielen, und das allererste, was du erfährst, ist, dass diese Welt von einer Energie betrieben wird, und diese Energie ist genau das, was diese Gegenstände am Leben hält, weil in einer der ersten Szenen Anne einen erwischt, der die Rebellen, was du gleich erzählen wirst sozusagen, und ihn damit bedroht, ihn zu destillieren. Und ja, das war, also das war für mich in diesem, du kommst rein in diese, das ist wirklich eine, also das ist zauberhaft animiert, das sind wirklich Märchen, aber so, und dann kommst du rein und da hast du sofort diesen metaphysischen Schlag ins Gesicht. Hier geht es darum, anderen Dingen die Lebensenergie auszusaugen und damit deine elektrische Kerze zu betreiben.
Ja, es ist sowieso ein bisschen ein Spiel der Kontraste, muss man gleich sagen. Also noch, um aufs Gameplay mal zurückzukommen, das Ganze ist eigentlich ein 2D.
Dann stopp, halt. Du musst jetzt erstmal erzählen, was mit den Rebellen ist. Da habe ich dich ja unterbrochen.
Na Moment, ich komm jetzt. Richter, so wird das nichts. Also, es ist eigentlich ein 2D-Plattformer, in dem man aus der Seitenansicht eben N steuert und eben da springt und herumläuft und sich seinen Weg durch diese Welt sucht. Und diese Welt ist aber eben, ja, die ist einerseits diese bittersüße, ein bisschen melancholische, aber eigentlich wunderschöne, ja, Zeichentrickwelt, wie sie wirklich von Studio Ghibli sein könnte eigentlich. Das heißt, da gibt's wunderbare große Panoramen, die man sieht, dann zoomt die Kamera zurück und man sieht eben diese Welt mit diesen Türmen. Das ist alles so ein bisschen steampunkig oder ein bisschen so 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts vom Stil her. Und dann gibt's diese netten, cartoonmäßigen, ja, Dinge, die eben da alle beseelt sind. Es gibt sprechende Kleiderschränke, es gibt sprechende Besen, es gibt ganz am Anfang eben, wie du schon gesagt hast, einer dieser Rebellen, die am Anfang in deine Wohnung reinlaufen, das ist ein sprechender Schal. Also es ist alles recht niedlich, aber es ist zugleich recht düster, denn wie gesagt, es gibt eine Rebellion in dieser Welt. Ganz am Anfang wird ein Anschlag verübt, es explodiert was in einem Bahnhof und Anne ist jetzt auf Geheiß von Meister Bonku damit beauftragt, nachzusehen, was da los ist.
Das ist auch so krass, also weil man wird gleich am Anfang so reingezogen, dieser Anschlag, der wird gezeigt und es ist so, ich glaube, ein Teekesselchen und ein Lederhandschuh oder sowas schleichen an einer Tanksäule vorbei und es ist so super cute und dann gehen die in so ein kleines Gebäude und macht, da gibt's so ein kleines Explosionchen und denkst, ach Gott, ist das alles süß und dann zieht sich sozusagen die Atmosphäre im Spiel auf und man war so, okay, ernsthafter Anschlag, das ganze Land ist ohne Energie, krass.
Ja, es ist heftig. Eben, es ist, wie gesagt, es ist, dieser Kontrast, der zieht sich durch und ich muss jetzt gleich vorwegschicken, der funktioniert nicht immer so wahrscheinlich, wie sich das die Macher vorgestellt haben, meiner Ansicht nach. Es ist eben so, man steuert ein und man kommt ganz schnell drauf, man kann sich eben an gewissen Stellen für das eine oder das andere entscheiden und ich muss schon sagen, also es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick oder wie es in vielen Spielen so ist, da ist nicht links Paragon und rechts Renegade, das heißt, links ist nicht die böse und rechts die gute Version der Sachen, sondern man weiß es einfach nicht so genau. Das Einzige, was mir aufgefallen ist gleich, der Ton ist allgemein recht ruppig, das heißt Anne, die ist da eben Enforcer und das ist eben wirklich so ein bisschen geheimpolizeimäßig. Das heißt, sie ist eine von zwei Wesen, die sehr mächtig sind in dieser Welt, das andere ist eben Meister Bonku und sie hat jetzt die Fähigkeit, mit einem Armband die Energie, die allen diesen Gegenständen Leben verleiht, einfach abzuzapfen. Mhm. Das heißt, du bist mehr oder weniger die ganze Zeit unterwegs als Henker eigentlich auch. Das heißt, du kannst an jedem Zeitpunkt im Spiel mit Druck auf eine Taste quasi diese Ansicht, die Energieansicht mehr oder weniger kurz aufschalten und dann sieht man, wo man überall Energie absaugen kann. In den meisten Fällen, ich sag's gleich dazu, nicht, dass man glaubt, dass das hier so ein Amoklauf-Simulator wäre oder so. In den meisten Fällen saugt man diese Energie aus Energiekanistern oder aus bereits aktivierten Gegenständen, weil das, jetzt kommt's, das ist nämlich eigentlich das, was man in dem Spiel gameplaymäßig am meisten macht, nämlich Puzzles mit dieser Energie zu lösen. Das heißt, da gibt's dann zum Beispiel ein Schaltdiagramm, zwei Züge stehen da im Bahnhof, einer ist noch festgeklammert von den Klampfen, die mehr oder weniger unten die Räder festhalten und man muss jetzt durch Manipulieren dieser Stromleitungen und durch Umschalten und Umleiten eben schaffen, dass der eine Zug raus kann. Das ist der Großteil des Gameplays und der große, große, viel größere andere Rest besteht eben mehr oder weniger aus Gesprächen und darin, dass die Geschichte weitergebracht wird.
Es gibt auch schon doch diese Plattforming-Elemente, ein bisschen Jump'n'Runny muss man schon auch, oder?
Es ist ein bisschen Jump'n'Runny, aber das ist leider eben auch einer der Punkte, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das, die sind leider nicht so, wie man sie gern hätte. Das heißt, Es ist, man kann springen, es gibt ganz am Anfang, holt man seine Flügel raus, man kann nicht nur springen, sondern man kann auch dank der Flügel, die man auch nur mit der Energie mehr oder weniger betanken muss, damit sie überhaupt einmal ausfahrbar sind, dank der Flügel kann man ganz hoch springen und ganz weit springen. Das braucht man nicht sehr oft. Es gibt auch relativ wenige Plattformsequenzen eigentlich drinnen und die sind eigentlich eher so, ja, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Das heißt, die sind jetzt weder zeitsensitiv, noch geht es da irgendwie darum, meistens irgendwas besonders herausfordernd zu schaffen, sondern es sind eher so ein bisschen Obstacle-Courses. Das heißt, du kannst, um nach oben zu kommen, musst du eben diese Abfolge von Sprüngen machen. Ja, das ist eben, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es muss sein in diesem Zusammenhang, woran es ein bisschen hapert bei Forgotten Anne, meiner Ansicht nach. Das Spiel ist wirklich, es ist wunderschön, wie du gesagt hast. Es ist wirklich ein Spiel.
Warte mal, schau mal, bevor du jetzt schon fazitierst, ich will noch kurz kurz erzählen, was wie es mir damit gegangen ist, weil ich habe das gespielt. Das ist so ein, also kleiner Nebenstrang, das ist eines der Spiele, mit dem Square Enix, das Square Enix Collective aufgemacht hat. Es gab ja mal so eine Zeit, wo Indie-Spiele so ein ganz hippes Label waren. Ja. Ich weiß gar nicht, was aus diesem Collective geworden ist. Ich glaube, das haben sie sang- und klanglos untergehen lassen. Und ich habe das damals in einer ausführlichen Session auf einer Gamescom, glaube ich, gespielt und hatte aber schon da nach einer guten Stunde den Eindruck, dass das ganz hervorragend aussieht, aber eben und sozusagen das alles auch so ein bisschen funktioniert, man kann auch so ein bisschen Kritik üben und so, aber letztlich im Großen und Ganzen dieser Zusammenschluss von Spielelementen und Animationsfilmen nicht funktioniert, sodass mich das damals zurückgelassen hat mit dem Gefühl, ich würde das gerne als Film sehen. Und dann die Idee, und dann habe ich das jetzt noch mal an mir angeguckt, also nicht viel, aber so ein bisschen, und hatte so den Eindruck, ich glaube, was diesem Spiel, also wenn man vom Zauber des Animationsfilms ausgeht, was dem Spiel fehlt, ist, weil es eben ein Spiel ist und die Ressourcen auch im Spielerischen liegen, fehlt dem so ein bisschen was, was einem Film bietet, nämlich der plötzliche, schnelle Ortswechsel, das völlige Umklappen der Welt, sondern du bist in dem Spiel ja gezwungen, dass es so eine Art Kontinuität hat. Das wäre jetzt mein Verdacht an das Spiel, lieber Herr Siegel. Wie ist es denn?
Ja, es ist wirklich wahrscheinlich, kann man es auf ein Problem der Dramaturgie tatsächlich so herunterbrechen, wie du sagst. Es ist ein Spiel, das in den Einzelteilen, es gibt wirklich nichts dran auszusetzen. Die Puzzles sind wirklich solide, die sind okay. Also die machen teilweise ja auch Laune, die sind spaßig. Aber sie sind jetzt nicht so, dass ich unbedingt, ich würde dich nicht anrufen um 12 Uhr nachts und sagen, hey, das muss ich dir jetzt erzählen. Nein, so ist es nicht. Die Plattformsequenzen sind ebenso eher so maximal ein bisschen so unterm Durchschnitt, würde ich sagen. Worin das Spiel wirklich gut ist, ist eben die Präsentation, wie schon gesagt. Nur, die nützt sich eigentlich ein bisschen ab. Es gibt da ein wunderbares Wort, ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Das war, glaube ich, aus einer Edge-Kolumne, also aus der britischen Games-Publikation Edge, wo in einer Kolumne die Rede davon war, dass man, wenn man ein Spiel spielt, auf kurz oder lang das Spiel mit dem Playbrain betrachtet. Das heißt, das ist wirklich der Teil vom Gehirn, der einfach alles andere wegstreicht, was für die Meisterung des Spiels nicht notwendig ist. Mhm. Und das Playbrain, das sagt er schon ganz nach kurzer Zeit, ja, Alter, es schaut eh nett aus alles und das ist alles super, nur das, worum es wirklich geht, nämlich, dass ich von A nach B komme und diesen Knopf drücke, ganz, ganz abstrahiert gesagt, das ist jetzt nicht wahnsinnig interessant. Und das ist, das ist leider, glaube ich, ein bisschen das Problem von Forgotten Anne, dass es eben zu wenig es schafft, eine interessante Dramaturgie darum zu stricken. Und damit meine ich nicht eine narrative Dramaturgie, denn die gibt's nämlich tatsächlich, das kann man dem Spiel nicht vorwerfen. Die Handlung, so weit kann ich ein bisschen spoilern jetzt vielleicht. Es ist wirklich so, am Anfang ist man so ein bisschen in dieser Rolle als ja Enforcer, so ein bisschen so der Bad Cop eigentlich in dieser Welt. Und natürlich, die Rebellen sind die Bösen, aber schon ganz bald schleicht sich so ein bisschen der Zweifel ein, ja, vielleicht sind die Rebellen ja doch nicht die Bösen, wie es in anderen Low-Budget-Filmen von Star Wars abwärts auch so ist ungefähr. Das heißt, man fängt ein bisschen auf der bösen Seite an, kommt man ganz schnell drauf und diese Handlung entwickelt sich dann dramaturgisch eben so ein bisschen, wie man sich's vorstellt und es überrascht einen aber doch noch genug, dass man sagt, okay, es ist nicht ganz vorhersehbar.
Also ich sage mal, die Enden haben mich unbefriedigend zurückgelassen.
Allerdings, ja, das ist leider dann ganz am Schluss ist das dann doch ein bisschen so die kalte Dusche. Ich habe es auch nicht ganz bis zum Schluss durchgespielt, sondern habe mir auch dann das auf YouTube angesehen. Macht das nicht, wenn ihr das Spiel nicht zumindest einmal angesehen habt. Na, das wäre gemein, weil es ist ja nicht so, dass es wirklich daneben, das Spiel ist ja nicht
in dem Sinne. Warte, stopp, halt. Bevor du jetzt Daumen hoch oder runter machst, kommen wir erstmal zu einem anderen Spiel.
Ja.
Jotun. Jotun ist, das ist wirklich so, also für mich so ein ganz typisches Pile of Shame-Spiel. Also wirklich ganz, ganz, ganz leid. Das ist rausgekommen vor 2-3 Jahren, glaube ich. Und habe das, nee, genau, ich habe das sogar zum ersten in der Presseaussendung gesehen. Das war in meiner Inbox und da war irgendwie so nordisch, handgezeichnet, Mythologie, intelligentes Action oder so haben sie damals gesagt. Intelligentes Action, Action-Rollenspiel. Ich so, ja, das klingt super, das lade ich mir runter. Und dann war es aber, also, ne, ich habe es irgendwie mir geholt und dann war es aber nicht sofort so, dass ich dachte, okay, das muss jetzt unbedingt sein. Und das war dann, das, also kann ich mal machen so. Dann wenig später kam das dann wirklich raus und ging immer wieder durch meine Timeline. So, Jotun, handgemalt, nordische Mythologie. Und ich so, ja, stimmt, wollte ich auch nochmal, supergeil. Und dann, witzigerweise, habe ich reingespielt und es wieder liegen lassen. Das habe ich nämlich jetzt gemerkt, als ich wieder weitergespielt habe. Und ist aber wieder in Vergessenheit geraten. Und dann haben wir jetzt für die Folge überlegt, wir hatten sofort Forgotten Anne und haben überlegt, was machen wir noch mit Zeichentrick? Und dann habe ich in meine Liste geholt, Mann, Jotun, stimmt, nordische Mythologie und so handgezeichnet, voll super. Und habe es wieder angefangen. Und das fängt also von der Geschichte her total mäßig an. Wikingerfrau ertrinkt, Götter sagen, das ist aber kein ehrenvoller Tod, aber wenn du noch ein paar Titanen totschlägst, dann wo du so denkst, so, ey, also will ich doch als Wikingerfrau sagen, hier, langer Finger und ihr könnt mich alle mal, ich muss mich doch nicht beweisen, aber gut, so ist es da halt. Und dann ist es wirklich ganz nett, man kommt in so eine Zwischenwelt und dann kann man da, ist halt die Aufgabe, ich glaube 5 insgesamt, Jönta? Oh. Also so Titanen halt, Titanen der nordischen Mythologie, totzuschlagen. Um das zu machen, braucht man pro Titan 2 Runen, die man in jeweils 2 Leveln. Und wenn man die hat, dann kann man den Titan totschlagen. Und wenn man und dann kann man in diesen Leveln immer noch so Lebensbalkenerweiterungen finden oder so Extrakräfte, die sich langsam aufbauen. Und all das wird dann immer unterlegt mit, man erfährt mal was über die nordische Mythologie. Und das ist auch eine Sache, die hatte mich total angezeckt am Anfang, weil man weiß irgendwie so, Thor, Odin kennt man, Loki kennt man auch. Dann weiß man vielleicht noch Yggdrasil, der Weltenbaum. So, und dann wird's schon dünn, glaube ich, bei den meisten, bei mir zumindest. Und dann dachte ich so, ey, man, so ein Spiel, wo das so quasi so mitgeliefert, das wäre doch eigentlich mal ganz cool. Und dann habe ich es gespielt.
Das klingt nicht gut jetzt.
Naja, sage ich mal. Naja, die Zeichnung, da frage ich mich, sind die nicht gut gealtert? Oder waren die schon immer so? Oder mag ich den Stil nicht? Wenn ihr Banner-Saga kennt, das ist ein wirklich sehr ähnlichen Stil. Also das ist sozusagen ein sehr flacher Stil. Die einzelnen Farbflächen sozusagen sind sehr, sehr platt auch. Und ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist es der Stil, der mir nicht gefällt. Aber es ist ansonsten ganz nett. Es ist wirklich wie so eine Comic-Wanderung und das Ding. Du hast es aber jetzt auch gespielt, oder?
Ja, natürlich. Bei mir ist es eigentlich genauso ein klassisches Pile of Shame-Spiel wie bei dir, weil ich habe das wirklich auch schon endlos lange. Und ich habe es damals, ich habe es nicht rezensiert, ich habe es bekommen und ich habe es angefangen zu spielen, ganz kurz. Und ich habe mir gedacht, ist schon ganz okay, vielleicht spiele ich das mal, wenn irgendwann mal Zeit ist. Ja, yeah, und jetzt war's soweit. Ja, ich muss sagen, jetzt hat sich für Jotun hat sich für mich jetzt eigentlich unser Format, nämlich Pile of Fame, wirklich perfekt angeboten, weil es eben, genau wie du sagst, es ist wirklich ein Pile of Shame-Spiel bei mir. Mhm. Also es war eins, das habe ich nicht abgeschrieben und mir gedacht, na, zu dem komme ich sowieso nicht, sondern es war immer eins, wo ich mir gedacht habe, das muss ich mir vielleicht mal näher ansehen. Mhm. Und ich möchte jetzt kurz was erwähnen noch, was die zwei Spiele vereint, ist zwar der Zeichentrickstil, aber was sie wirklich unterscheidet, Banner Saga und auch Jotun ist quasi der amerikanische Zeichentrickstil der 70er und 80er Jahre. Mhm. Das ist ganz anders als Forgotten Anne. Forgotten Anne ist nämlich wirklich tatsächlich japanischer Anime-Stil eigentlich. Also der frühe Anime-Stil der 90er Jahre ungefähr. Also das kennt man so ein bisschen von, ich glaube, Sailor Moon und so in diese Richtung, vielleicht noch ein bisschen voluminöser oder eben dreidimensionaler. Es ist Studio Ghibli, sagen wir mal so, um's
naja, ich weiß genau. Also wenn man sich, ich bin im aktuellen Anime-Game nicht so drin. Ich habe aber die aktuelle Ghost in the Shell-Serie auf Netflix gesehen Und ich glaube, ich würde es eher dahin reinsortieren. Das ist schon sozusagen klassisch schön märchenhafter Anime-Stil, aber ganz deutlich aufgepeppt mit Effekten, die eine ganz klar digitale Herkunft haben. Das heißt nicht, dass es kalt wird, sondern es ist schon alles sehr schön und märchenhaft und so. Das ist aber ganz klar diese Mischung aus Handzeichnung und sozusagen um digitalen Glamour, den man draufwerfen genau. kann. Und Jotun ist halt, das ist halt wirklich, das könnte wirklich sozusagen handanimiert sein.
Genau, es kommt aber auch, die Vorbilder kommen eben auch aus einer anderen Zeit, das wollte ich damit sagen eigentlich. Das ist wirklich so dieser 70er Jahre Animationsstil. Ich glaube so der erste Hobbit-Film, dieser animierte Film, der geht ein bisschen in diese Richtung. Ich glaube, das ist ich hab vergessen, wer da Regie geführt hat. Egal, jedenfalls, das ist eine klassisch westliche Art zu animieren und das ist bei Jotun. Dazu kommt, dass eben das Studio, das Jotun gemacht hat, das ist eben Thunder Lotus und die haben ja eigentlich fast ausschließlich solche Zeichentrickspiele gemacht. Nämlich das zweite, das sie gemacht haben, war Sundered. Das war so eine Mischung aus Metroidvania und Roguelike. Und ganz aktuell, das kennen vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch, Spiritfarer. Spiritfarer ist ebenfalls von Thunder Lotus, die Jotun gemacht haben. Und wenn man das weiß, Spiritfarer vielleicht, falls ihr es nicht kennst, du siehst hier sehr skeptisch rein jetzt gerade, Markus. Spiritfarer ist ist das Spiel, das vor, glaube ich, einem Monat oder im Sommer war es, da spielt man den Fährmann der Toten und muss da Lebewesen liebevoll ins Jenseits begleiten.
Ja, eben.
Wirklich ein wunderbares Spiel, auch mit einem ganz tollen Zeichentrickstil.
Aber sie schweifen ab.
Den habe ich in Jotun auch gesehen. Ich schweife ab. Ich wollte nur sagen, Jotun, du sagst, der Stil gefällt dir weniger gut und du hast ihn irgendwie besser in Erinnerung oder er ist schlecht gealtert, da widerspreche ich wirklich vehement. Mir gefällt es hervorragend nämlich.
Kleine also ich glaube, liebes Publikum, ja, ihr müsst eine Sache wissen, der Herr Siegel spielt Dark Souls und deswegen ist mein Vorurteil, was Siegelspiele angeht, wenn irgendjemand irgendwo auf der Welt den Begriff, das hat eine Ähnlichkeit zu Dark Souls, wenn er dann findet, der Herr Siegel das Spiel gut. Und tatsächlich habe ich in der Recherche zu Jotun auch das gelesen, dass ich mir gesagt habe, das ist im Prinzip, also weit, weit, weit entfernt, aber doch so eine kleine Art Zeichentrick Dark Souls.
Oh Gott, ich schlafe ein. Nein. Kennst du den Twitter-Account It's Like Dark Souls? Es gibt einen Account, der nur Vergleiche mit Dark Souls tweetet, den ganzen Tag, die ganze Nacht.
Es war nicht dort.
Nein, also Jotun ist nicht wie Dark Souls, meiner Ansicht nach. Es ist auch nicht so schwer. Hast du es schwer gefunden?
Naja, da kommen wir zu dem Ding, was mich sozusagen dazu gebracht hat, warum ich das Spiel wirklich nicht gut finde. Ich möchte mal ein bisschen ausholen, weil die Idee von Jotun ist wirklich clever, weil die wirklichen Kämpfe sind eigentlich nur die Titanen. Diese riesigen Dinger und die sind auch, also 20 mal so groß wie die Spielfigur und es ist trotzdem so gelöst, dass man es irgendwie so erkennen kann. Und die Level oder beziehungsweise die Welten, die zu den Titanen gehören, wenn man die erforscht, die haben immer so eigene Ideen, die am besten hat mir gefallen, ist in so einer Zwergenschmiede und da kommen halt irgendwie so hunderttausende Zwerge angelaufen. Man denkt so, ach du Scheiß, was ist jetzt los? Und die fallen aber alle beim ersten Axtschlag um. Das ist also wirklich sozusagen eher so eine Art Comic Relief. Und dann sind aber so zwei Sachen passiert, die mir wirklich nicht gefallen haben. Das eine ist, die Erkundung der Level ist tatsächlich das, also eine Exploration, die einem dadurch sehr schwer gemacht wird, dass man im Prinzip sich durch ein Labyrinth verläuft und keinerlei Übersicht erhält. Technisch wäre das sozusagen möglich, weil es gibt in einem der Level, kann man sich auf so einen Turm stellen, da sieht man das ganze Level und kann so, ah, wo muss ich jetzt so hin? Und so, und das ist dann so eine Kombination aus, du musst deinen Weg suchen und du musst so ein paar nicht wirklich schwere Schalterrätsel.
Aber Herr Richter, es gibt eine Map in dem Spiel.
Ach.
Wenn wirklich? Du den Pause-Button drückst, ja, ich gebe natürlich zu, es ist nicht eine Map wie so wohlstandsverwahrloste und verweichlichte Menschen, wie du das vielleicht gern hätten, so mit Navi und wo dein blinkender Punkt auftaucht. Wenn du den Pause-Knopf drückst, dann erscheint das ungefähre Schema des Levels. Das heißt, du weißt zwar nicht, wo du gerade bist auf diesem Schema, aber es ist wie eine echte Landkarte.
Aber exakt dieser Punkt, ne? Es ist nämlich keine Map, sondern es ist eine abstrakte Landkarte. Das ist das, was das Spiel die ganze Zeit macht. Es zieht sich in die Länge. Also die Dinge, die es hat, die Ideen hat, die sind gut. Die sind auch schön gezeichnet und anzusehen, aber die sind zu lang inszeniert. Das ist zäh wie Kaugummi. Und das andere, was mich dann genervt hat, und das ist mir besonders aufgefallen, weil ich bei meinem Wiedereinstieg halt festgestellt habe, ich habe das schon mal gespielt. Und dann habe ich halt nicht ein neues Spiel angefangen jetzt für die Sendung, sondern habe einfach da weitergemacht. Und das war direkt vor der ersten Titanen. Da bin ich also diesen Endfight. Und da ist mir aufgefallen, dass die Genauigkeit der Schläge und des Timings unfassbar schlecht sind.
Welche Titan war das nochmal?
Diese Pflanzentitan, Jyota heißt sie, glaube ich. Ja, ja. Und um es an einem kleinen Beispiel zu beschreiben. Die stößt immer, sie hat so phasenweise, also die Titanen haben alle so Phasen immer wieder, muss man halt lernen und so, kein Problem. Die
ist like Dark Souls, ne?
Die stößt, genau, ist like Dark Souls. Die stößt so eine Giftwolke aus. So, und du musst von der Giftwolke weglaufen an so blaue Blumen, damit du nicht vergiftet wirst. Und das Ding ist, es ist dabei egal, ob du in der Giftwolke stehst oder nicht, sondern du musst einfach, wenn sie das ausstößt, weglaufen und dann kannst du wieder reinlaufen. Und das ist halt total irre, weil das Quatsch ist. Und durch die Größenverhältnisse oder, weiß ich nicht, durch die schlechte Hit-Abfrage weiß man auch nicht so ganz genau, wird man jetzt gleich getroffen oder nicht. Und ich hasse das, wenn ich bei Spiele sozusagen ganz eindeutig die Mechaniken verstehe und weiß, was ich machen muss und sie nur deswegen nicht gelungen, weil das Spiel sich zu schwammig steuert. Und das ist exakt das, was hier, das nimmt mir persönlich sehr derbe den Spaß. Und was dann noch passiert ist, ich mache jetzt noch mal ein paar zu einer Nachricht. Was dann noch passiert ist, diese Tatsache, wie diese Götterwelt erklärt wird, die ist auch unfassbar lieblos. Die ist nämlich, Rainer springt gleich aus dem Fenster, aber für mich war das sozusagen, das ist schon interessant. Aber das ist halt sozusagen, da wird eigentlich nur erzählt. Also das hat keine Dramatik, sondern da wird gesagt, ja, das ist der Adler und bei dem Adler sitzt ein Adler in den Augen. Beim dem Adler sitzt ein Habicht zwischen den Augen oder irgendwie so. Oder hier, das ist der erste Titan, der ist halt umgefallen und als das Eis, da ist sein Körper und die Elemente sind versteinert. Bla. Das heißt, man weiß das alles, aber das hat kein Narrativ, da wird nichts erzählt. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, Mann, Richter, bist du einfach gerade wieder auf dem Dampfer, wo du denkst, andere Leute finden das geil und deswegen musst du das kacke finden? Und dann ist mir aber aufgefallen, woran das liegt, dass mir Jotun so wenig gefällt. Ich habe die letzten zwei Wochen Hades gespielt. Und Hades ist auf einer sehr abstrakten Ebene exakt dasselbe Spiel. Es spielt in einem Pantheon. Es macht, dass du Welten erforschen musst. Und es erzählt in einem Spiel, das eigentlich rein spielmechanisch ist, eine Geschichte, die durch die Spielmechanik auch erzählt wird. Und ist halt nebenbei noch ein super sauberes Action-Rollenspiel. Und all das ist Jotun nicht.
So, ihr ganzen Game-Studies-Studierende, die jetzt zuhören, jetzt liefere ich euch eine Seminararbeitsvorlage, nämlich steile These. Ich habe ja das Glück oder das Pech, wie man es nimmt, ich bin ja Germanist. Ich bin zusätzlich Altgermanist, das heißt, ich habe mich mit dem ganzen Kack beschäftigt, von wegen Mittelalter und nordische Mythologie etc. Ja. Das heißt, ich kenne die ganze Sagenwelt, die nordische, relativ gut und ich kenne aus Neigung und verschwendeter Jugend auch die antike Sagenwelt recht gut. Und ich würde jetzt die steile These aufstellen, dass sowohl Jotun als auch Hades wirklich die perfekten Abbilder der jeweiligen Mythologien sind. Weil nämlich die ganze antike Mythologie, die in Hades wirklich wunderbar porträtiert ist, das ist eine frivole, mediterrane, sehr leichtfüßige, auch trotz Hades und trotz der ganzen Qualen im Tartaros etc., das ist trotzdem eine sehr, in gewisser Weise, ja, eine musische, eine leichte, eine spaßmachende Mythologie. Wohingegen die nordische Mythologie, Freunde, die nordische Mythologie, das ist kein Wunder, dass im schwedischen Heavy Metal so gesungen wird und im norwegischen so, oder umgekehrt, ich verwechsel das immer, das ist wirklich die Mythologie von Völkern, die ein halbes Jahr dunkel haben. Das ist getragen, das ist langsam, das ist alles ein Klischee, werdet ihr jetzt sagen, aber es ist trotzdem so, ich habe nämlich im Gegensatz zu dir, Markus, wirklich, wie diese Mythologie, die ich schon kenne, muss ich dazu sagen, wie die vermittelt wird, das war meiner Ansicht nach geradezu perfekt. Man muss eins noch sagen, ich sage noch eins, was wirklich dazu, nein, hör mal, du hast vergessen, du hast unterschlagen, das Spiel hat ein Voice-Over und das ist quasi immer so, was erzählt wird, also wenn erzählt wird, ist der Erzähler und da ist auch irgendwie so ein, aus dem Off kommt die Stimme. Das ist alles, ich glaube, altnordisch oder isländisch oder norwegisch oder schwedisch, keine Ahnung, jedenfalls, es ist nicht Englisch und es ist nicht Deutsch, man versteht es nicht, es gibt dem Ganzen irgendwie diese nordische Textur dazu. Das, wirklich, das ist so. Das ist meiner Ansicht nach wirklich ein schwermütiges, wirklich dem ganzen Mythos angemessenes, dunkles Raunen.
Aber
die ganze Welt entsteht aus dem Leichnam des Frostriesen, auf dem wir alle wohnen, Freunde.
Das ist halt also ein ganz klassisches ExpertInnen-Spiel, ja? Wenn du in der Materie drin bist, dann kannst du das geil finden. Aber ansonsten musst du halt einfach mal leiden. Ich finde das ganz witzig, weil es gibt ja so eine Spiele, da kann man diese Bezüge suchen. Und dann kann man sagen, ja, also dieses Trockendüstere, das, so sind die halt auch. Das passt schon ganz gut. Aber naja, ich bin mir nicht
es hat ganz für mich, sicher. Ich hab wirklich ein Spiel, das eines meiner All-Time-Favorite-Games überhaupt ist. Das ist Rune. Kennst du Rune? Rune stammt, glaube ich, aus dem Jahr 1997. Das war eines der ersten Spiele mit einer der ersten Unreal Engines. Das ist ebenfalls eine Wanderung in die skandinavische, in die nordische Mythologie hinein. Das fängt irgendwie gleich an wie Jotun, fällt mir gerade auf. Du stirbst als Wikinger bei einem Schiffsunglück, das heißt, du trinkst und kommst gleich in die Unterwelt und darfst dort irgendwie als Odins Retter ausreiten, um quasi den Ragnarök zu verhindern. Es geht immer darum, Ragnarök zu verhindern. Das wissen wir ja. Und dann kommt quasi genau diese ganze Götterwelt ebenfalls so als Tapete und als wunderbare Reise vor. Das hat mich schon damals vor der Jahrtausendwende recht begeistert, weil es eben irgendwie so es gibt's nicht so oft. Ich meine, es kommt bald Valhalla, Assassin's Creed Valhalla. Ja, da wird wahrscheinlich das alles mit dem ganz dicken Brotmesser aufgetragen. Das ist bei Jotun meiner Ansicht nach schon recht nett gelungen. Hellblade fällt mir auch noch ein als nordische Mythologie. Im Spiel. Erinnerung an die Erfahrung mit diesem Spiel treibt Markus Richter dazu, schon ganz kleine Äugelchen zu bekommen.
Ja, also ich würde jetzt zum Abschluss kommen wollen und sagen wollen, Jotun kann man, wenn man nicht Geisteswissenschaftler mit Hang zur altgermanistischen und nordischen Mythen ist, getrost auch vom Pile of Shame sozusagen in die Nirvanen des Unterreichs versenken. Punkt.
Da würde ich wirklich widersprechen. Also ich kann auch gleich sagen, bei Forgotten Anne, jetzt haben wir wirklich den interessanten Fall, dass wir zwei Spiele haben, die wir nicht auf einen Pile of Fame lassen eigentlich. Zumindest nicht einstimmig. Ich will sagen, Jotun gehört auf den Pile of Fame, meiner Ansicht nach. Doch. Für mich zumindest schon tatsächlich, weil ich finde, es ist wirklich ein schlankes Spiel, das ein paar ganz wunderbare Ideen hat. Und es ist ein bisschen wie Dark Souls, ne? Genau. Nein, es ist nicht. Aber es ist wirklich kein schlechtes Spiel. Es ist ein nettes Spiel für den Winter, meiner Ansicht nach, weil es eben, das wollte ich noch kurz zu seinen Gunsten anführen.
Jesus Christus, das Urteil steht fest, Siegel.
Nein, steht's nicht. Das ist nämlich ein Spiel, das im Gegensatz zu Forgotten Anne seine Dramaturgie richtig gut im Griff hat.
Was?
Es ist langsam, es erzählt wirklich mit einer Sprödheit und das macht es gut. Forgotten Anne hingegen, Forgotten Anne. So, jetzt musst du Forgotten Anne von Pile of Shame retten, weil er wird sich nämlich gern belassen. Ich habe es jetzt wirklich gespielt und ich muss sagen, es ist wirklich, was mich dann an allen Spielen wahnsinnig macht, ist, wenn ich Dialoge nicht überspringen kann. Und zwar nicht im Sinne von, ich will den Scheiß nicht lesen, sondern ich kann schneller lesen, als du,
ach Gott,
als du sprechen Siegel. Kannst. Ja, dass das nicht möglich ist, macht mich immer fertig. Wirklich.
Ja, dann geht das Spiel, es ist auch kein Dark Souls-like, nicht? Dann geht das natürlich. Also, wenn ihr Forgotten Anne, wenn ihr das auf eurem Pile of Shame habt, spielt das. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben am Anfang drüber gesprochen, ist es denn überhaupt ein sinnvoller Wunsch, den Animationsfilm seines Herzens spielen zu wollen? Und das kann man mit dem Spiel ganz gut herausfinden. Ich glaube, also natürlich könnte man Dinge verbessern, die hat vor allen Dingen Rainer auch geschildert. Ich glaube, das geht sehr weit dahin, was kann man überhaupt machen, wenn man eben so ein Spiel machen will. Und das heißt, wenn ihr das vom Pile of Shame habt, spielt das, um rauszufinden, ob ihr euch diesen Wunschtraum erfüllen wollt. Oder wenn ihr jetzt nach dieser Folge denkt, ach, vielleicht bleibt das lieber ein geträumter Traum und ich will das niemals wissen, dann muss ich mich Rainer anschließen, dann gehört es sozusagen auch vom Pile of Shame ins Nirvana.
Tja, schräg ist. Also ich nehme mein Spiel und gebe es auf deinen Pile of Fame und du nimmst meins und nein, du gibst meins, nein. Umgekehrt jedenfalls. Wir haben getauscht ein bisschen, oder?
Die Zeit in der Selbstverwirrung. Es ist 2020. Alles ist möglich.
Oh mein Gott.
So, liebe KinderInnen, das war's für heute.
Nächstes Mal wird's flauschig.
Nächstes Mal gehen wir in den Streichelzoo und beschäftigen uns mit ganz, ganz süßen Tieren. Wie immer, interessiert uns, was ihr dazu schreibt. Schreibt's gerne ins Forum von gamesforcast.de. Ich muss allerdings dazu sagen, ich gucke da immer zu spät rein. Ich freue mich immer total, wenn dann da was steht und denke mir so, oh Gott, die armen Leute, wir haben sie aufgefordert, sie haben was reingeschrieben und niemand hat was gesagt. Warum werden sie so alleine gelassen? Also nehmt's mir nicht übel. Also gute Vorsätze und so immer da. Wenn ihr sozusagen was schreiben wollt, könnt auch auf Twitter pingen. Monoxid bin ich da. Ich weiß nicht, Rainer, willst du dich outen?
Ich bin unter dem Pseudonym Rainer Siegel auf Twitter.
Oh mein Gott!
24 Stunden am Tag leider, ist furchtbar.
Ja, genau. Könnt ihr uns auch da pingen, dann da sind wir auch erreichbar. Genau. Ansonsten nehmen wir weiterhin gerne wie heißt das Dings an? Vorschläge, Wünsche, ihr wisst schon.
Ansonsten bleibt zu Hause und bleibt gesund und macht nicht so viel Abstand, macht nicht zu wenig Abstand, oder?
Macht nicht zu wenig Abstand. Lieber Titanen erschlagen als krank werden. Bis zum nächsten Mal.
Genau.